Leute sind in dieser Wohlstandsgesellschaft, die wir haben, nicht mehr bereit, im Tourismus zu arbeiten, weil es im Tourismus nur sehr beschränkt qualitativ hochstehende Arbeitsplätze gibt. Wir wollen einfach Samstag, Sonntag, abends nicht arbeiten. Das ist so und deshalb glaube ich nicht, dass der Tourismus für uns die Zukunft bedeuten kann, wenn er auch ein wichtiger Wirtschaftszweig bleiben wird. Das Zweite, was der Herr Hofer angesprochen hat, Forschung und Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Was mir auffällt, ist einfach, dass wir in Südtirol eine ziemlich technikfeindliche Gesellschaft sind. Das mag vielleicht seine guten Gründe haben, aber wir sind es. Und wenn wir in den letzten Wochen wieder beobachtet haben, dass alle Nobelpreise nach Amerika gegangen sind, in den wissenschaftlichen, also Medizin, Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Chemie, Medizin, alles nach Amerika. Das ist eben ein Land, das Forscher anzieht, wo man sich entfalten kann. Und wenn ich das Ganze auch vor dem Hintergrund jetzt wieder, komme ich mit dem Haushaltsrahmengesetz, mit dem italienischen, ich glaube, es geht einfach nicht darum, ob ein Mittelständler, ich weiß nicht genau, was ein Mittelständler ist, aber ob jemand, der 150.000 Euro im Jahr verdient, ob der 1.000 Euro mehr oder weniger Steuern zahlt, darum geht es eigentlich nicht. Nur, es geht um ein Gesamtklima, das geschaffen wird. Und ich sehe gerade, dass zum Beispiel im Bereich Akademiker, die, wenn sie technische Fächer studieren, 6, 7, 28 Jahre alt werden, bis sie fertig studiert haben, dass sie dann jahrelang in Praktikantenverhältnissen irgendwo arbeiten und dass sie mit 35 vielleicht anfangen, etwas zu verdienen und dann mit 40, 45 Spitzenverdiener werden. Aber da haben andere schon 20 oder 25 Jahre verdient. Und ich denke, dass hier einfach in Italien allgemein von der Steuer zu viel abgeschöpft wird. Und das sind Leute, die in relativ kurzen Zeitspannen viel verdienen. Aber die verdienen nicht schon mit 20 Geld, sondern die beginnen viel Geld erst zu verdienen, wenn sie 35, 40 sind und dann geht das so bis 55 vielleicht. Und da ist man heute schon, gehört man schon zum alten Eisen der Forschung, muss man langsam also an den Ruhestand denken. Und ich denke, dass wir in Südtirol auch hier ein Klima schaffen müssen und ich denke, das kann sicher nicht von oben geschaffen werden, sondern das muss von unten irgendwo wachsen, wo Leistung sich mehr lohnt und wo auch diese wissenschaftlichen Fächer Forschung und Entwicklung, wir haben das Klimahaus, das sind alle einverstanden. Wenn es um einen anderen Kompetenzbereich, etwa im alpinen Bereich, also Aufstiegsanlagen und so weiter, sind die Leute schon skeptischer. Da geht es um etwas, das also nicht mehr so wünschenswert ist, auch von der Umwelt her, weil hier Eingriffe in die Umwelt erfolgen und doch. Wenn wir schauen, in Südtirol haben wir gerade in diesem Bereich einige der weltweit führenden Unternehmen, zum Beispiel in Kompaktschneeanlagen oder auch in den Aufstiegsanlagen. Das sind auch Bereiche etwa, die weiterentwickelt werden können. Aber auch hier braucht es also Mitarbeiter, die in einem höheren Niveau angesiedelt sind, die Forscher sind, die Akademiker sind. Hier brauchen wir auch ein entsprechendes Klima und Rahmenbedingungen. Ich denke nur daran, ich höre oft von Firmen, die sagen, ich kriege keinen Manager her nach Südtirol, weil ich müsste denen so viel zahlen, wenn ich dem eine Wohnung suche, eine relativ schöne Wohnung in Bozen kostet 1.000, 5.000, 800 Euro. Ja, da muss ich ihn bezahlen, ich kann ihn gar nicht so viel bezahlen, dass dem unterm Strich so viel Geld bleibt, dass er sagt, in Südtirol möchte ich leben. Ich denke, dass das auch ein Problem ist, denn wir leben in einem internationalen Wettbewerb, auch in Südtirol hier und gerade die Führungskräfte bleiben oft einfach weg, die gehen nicht mehr her zu uns. Und die Firmen, das haben wir ja schon gesehen, die gehen auch weg, weil sie anderswo bessere Bedingungen finden. Es wäre, Entschuldigung, ganz kurz, ich möchte nur ganz kurz zum Bau im Tourismus etwas sagen. Weil das angesprochen worden ist vom Herrn Hatzi, stimmt ihm zu, dass man furchtbare Sachen sieht im Land. Aber ich glaube, die Sache hat auch diese Medaille hat eine Kehrseite. Und ich höre immer wieder von Eigentümern von Betrieben, die sagen, ich habe junge Leute, die sagen, ich habe keine Perspektive in diesem Betrieb. Wenn ich heute in Kastrup ein Hotel und wir haben in Südtirol eine Durchschnittsgröße von 35 oder knapp 40 Betten, das heißt, es gibt auch sehr viele Hotels mit 20 und 25 Betten. Wenn ich als junger Mensch in Kastrup ein Hotel übernehme mit 25 Betten, dann muss ich sagen, ich werde sterben, das Hotel wird noch immer 25 Betten haben. Ich kann nur eine Wasserrinne machen, aber ich kann sonst nichts machen. Und das ist für junge Leute einfach keine Perspektive. Das ist die Kehrseite. Das ist was vielleicht ein landschaftsschützender und ein umweltpolitischer Schritt nach vorn ist ein eindeutiger gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Schritt zurück.
Geht, ja. Also eben, ich wollte jetzt eben noch einmal darauf zurückgehen, eben auch um die Visionen, dieser Humus haben wir den. Und da ist es eben, wir wären sicher, wir brauchen einerseits frische Leute, denke ich mir, und wir brauchen frische Unternehmen, egal ob die jetzt da im Land gegründet werden oder ob sie von außen kommen. Ich weiß nicht, ob Sie da was dazu sagen wollen.
Ja, ich wollte nicht, also indirekt auf das Thema eingehen, weil ich glaube, wir müssen die Sache auf zwei Ebenen sehen. Einmal werden wir weiterhin Handwerksbetriebe haben, das ist auch gut. Meiner Meinung nach, weil die Dörfer, die örtlichen Gegenden, die leben davon, dass es eine Gemeinschaft ist und erhalten kann. Und dadurch wurde die Kiesinger in diese Richtung gegangen, dass wir die lokalen Gemeinschaften erhalten. Und ich glaube, das ist auch vorteilhaft für alle, ansonsten gäbe es dort wesentlich weniger Leute. Und ich glaube, es geht nur darum, dass man einen Weg findet, dass die langfristig überleben können und auch dann überleben können, wenn das Hotel im Dorf eben nicht mehr jedes Jahr fünf neue Zimmer macht.
Und da brauche ich auch die öffentliche Unterstützung.
Da brauche ich auch die öffentliche Unterstützung, die auch zum Teil da ist, damit man Vertriebs und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eine Ebene. Und die andere Ebene ist eben die, wo ich das ganze Problem jetzt einmal volkswirtschaftlich angehen würde. Und ich meine, das Land braucht Steuereinnahmen letztendlich, ansonsten können wir das Ganze hier nicht finanzieren. Und die Industrie ist in Südtirol von der Wertschöpfung her der wichtigste und vom Anteil am Bruttosozialprodukt der Welt als wichtigste Bereich mit 20% oder 22%. Und die Industrie wird langfristig, also die produzierende Industrie wird langfristig in Südtirol nicht mehr da sein. Die werden auswandern müssen, weil es einfach irgendwo anders billiger ist. Die Frage ist, mit was ersetzen wir das? Und da kommt eben der Aspekt Forschung und Entwicklung rein. Und ich glaube, erneuerbare Energien ist ein super Projekt. Es ist sehr schön, dass es in der EURAG besteht, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass die EURAG das alleine machen muss, dass die Universität Bozen nicht ausgerichtet ist, in diese Richtung etwas zu tun. Dass die EURAG und das DIS sich darum kümmern, dass der Cluster im DIS sitzt und sicher Leute mit sehr viel Energie dahinter sind, aber wenn ich eben dann höre, dass die Tantiner 35 Millionen bekommen haben, dann schüttelt es mich. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr habt, aber ich glaube weit weg von 35 Millionen. Und es ist nicht so, also ich habe selbst in England studiert, in den angelsächsischen Universitäten, nach amerikanischem Modell, die Amerikaner haben sie von den Engländern, und dort ist es wirklich überhaupt kein Problem, oder kein Problem, es ist nicht schwierig, diese Universitäten her sind und zu sagen, machen wir gemeinsam ein Projekt, wir können eine Forschungseinrichtung in Südtirol machen, gemeinsam, wir müssen das dann auch entsprechend finanzieren. Natürlich kostet das ganze Geld, aber das wären Projekte, wo ich mir genau das vorstelle, was ich eben vorher angesprochen habe. Wir müssen in Dinge investieren, die langfristig werterhaltend oder wertsteigernd sind. Und Forschung und Entwicklung ist langfristig wertsteigernd, weil irgendwann mal kommt das raus. Und zudem noch, gibt es unzählige Beispiele. Cambridge in England das letzte, nachdem sie gemerkt haben, dass ihre amerikanischen Kolleginnen alle weggelaufen sind, haben sie angefangen, extrem in Technologie zu investieren. Und jetzt hat Microsoft dort eine riesengroße Kooperation mit Technopark aufgebaut und mehr oder weniger Microsoft zahlt. Was will man mehr? Und warum ist das für Südtirol nicht möglich? Da geht es nicht darum, ein Made in Südtirol zu kreieren. Es geht nicht darum, wir müssen das selber machen. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass ich hier Arbeitsplätze schaffen für hochqualifizierte Südtirol oder auch nicht Südtirol, das ist ja eigentlich ganz witzig, wenn ein paar Ausländer lassen. Und zum Zweiten auch für Unternehmen, die sich dann rund um diese Forschungseinrichtungen ansehen, weil das ist so. Das habe ich in Oxford erlebt, das habe ich in London erlebt, das ist in Harvard so, das ist wirklich so. Und diese Unternehmen können manchmal, im Falle von einigen IT-Firmen wissen wir das, relativ groß werden, aber manche ein bisschen ganz groß. Und die schaffen dann auch sehr viel Arbeitsplätze, die schaffen vor allem auch sehr viel Wertschöpfung, die schaffen sehr viel Steuern, damit auch der Tourismus oder alle anderen Bereiche in Südtirol weiterhin und vor allem die Infrastruktur, die in Südtirol ja sehr groß und sehr gut ausgebaut ist, einfach langfristig auch bezahlt werden kann. Ich glaube, es ist einfach ein volkswirtschaftliches Problem, es zu sehr zu wollen.
Ja. Aber ist das dann ein Teil einer möglichen Mission, zum Beispiel Industrie, die sehr stark ist, durch Forschung und Technik auf der einen Seite irgendwie kurzfristig zu substituieren? Ich probiere jetzt mal das Ganze zusammenzufassen. Ich habe heute da sehr viel gelernt, vielleicht sicher auch die falschen Schlussfolgerungen. Das wäre, dann könnte man einen Teil irgendwie ein bisschen beheben, dann auf der anderen Seite, Handwerk ist sehr, sehr wichtig und Tourismus für dieses Land. Und die zwei sind ja eng verknüpft, deshalb wäre es ja rein als logische Schlussfolgerung vielleicht eine Möglichkeit, wenn es irgendwie Anstoß aus der Politik einen gewissen Baustopp geben würde, wenn die Politik nicht machen, dann muss ja auch gewählt werden, trotzdem, wenn es das geben, wenn es das geben würde, dann wäre ja eine Art Krise für den Handwerksbetrieb da, der könnte dann auf Strukturen wie den Export fördern und auch auf die zurückgreifen, dass die denn, wie soll man sagen, diese Systemanbieter, die sehr gewohnt sind, teilweise durch Forschungszentren wie ehemaliges BIC und Co. dann für die Märkte erschließen im Ausland und irgendwie würde sich der Kreis schließen, Tourismus würde es gut gehen, weil ja die Leute bemängeln, dass, oder sich kritisch äußern, dass zu viele hässliche oder keine neuen Sachen mehr da stehen sollten. Die Handwerker würden sich gezwungenermaßen zusammenschließen müssen, weil sie Eigenbeutler sind und eben mit Unterstützung, also die Energie, politisch und auch wahrscheinlich die Fördergelder anders investieren, dass es in Richtung Ausland eben geht und die Industrie eben durch sukzessive, durch Forschung und Innovation, wie soll man sagen, durch Dienstleistungen zu ersetzen, könnte das irgendwie funktionieren. Keine Ahnung, wie wir zu probieren sagen.
Okay, ja. Johannes,
ganz kurz,
wenn
ich
mich kränke,
weil
aber ganz so verständlich war es auch nicht.
So müsste ich es auch sagen.
Ja, eben.
Dieser ganzen Ansätze fehlt uns in Südtirol noch ein entscheidendes Element. Und zwar politisch gesehen. Wir haben in Südtirol nämlich ein politisches Schlaraffenland. Unsere Politiker brauchen sich nicht um die Einnahmen zu kümmern. Wir können sagen, der böse Staat kassiert viel zu viel Steuern, schöpft uns ab. Unsere Leistung wird nicht belohnt, weil wir die eh nur nach Rom und dann wieder nach Bozen zurücktransferieren und dann unsere Leistung in der breiten Masse zu verteilen. Also der Politiker hat es leicht, er braucht nicht einnehmen, braucht also dem Volk nicht in den Sack greifen, der Südtiroler Politiker, er kann es aber ausgeben. Und die vielen Millionen, die er einnimmt durch den bösen Staat, der dann der Schuldige ist, die verteilt er nicht mit einer Vision, denn auch das Thema Klima, aus erneuerbare Energien kommt nicht aus einer politischen Vision heraus, sondern aus reinem Zufall. Also der Südtiroler Politiker sollte verantwortlich gemacht werden für die Einnahmen, die er kreieren muss und die er dann ausgeben darf. Denn dann könnte er heute beginnen, Visionen in die Zukunft, für die Zukunft zu kreieren. Das kann sein, eine wirtschaftliche Entwicklung kompatibel mit der Landschaft, das kann sein eben ein Schwank von einer zum Glück hier in Südtirol nicht allzu viel verschmutzenden Industrie hin zur Forschung und Entwicklung. Aber das, was der Hannes zum Beispiel gesagt hat, dieses Forschungsumfeld, Universität, das geht nicht von heute auf morgen. Cambridge, Harvard, das sind Jahrhunderte von Erfahrungen, die diese Universitäten haben. Bis Bozen soweit ist, vergehen noch Jahrzehnte, aber Jahrzehnte vergehen dann, wenn heute die Visionen kreiert werden und gesagt wird, in welche Richtung das es gehen soll. Sonst dauert es noch Jahrhunderte und wir werden vielleicht noch lange das Glück haben, in unseren natürlichen Ressourcen zu zählen, aber eben nicht in der oberen Liga der Weltwirtschaft mitspielen können.
Eben, weil ich möchte jetzt trotzdem ganz auf den Herrn Hofer, weil da jetzt wirklich, sagen wir, wie realistisch ist denn, dass wir reden da von Cambridge, wir reden von einem, sie tun bis jetzt eigentlich hauptsächlich Unternehmen, den Zugang zum Fraunhofer-Institut oder zu Cambridge öffnen, oder? Wie realistisch sehen Sie das, dass wir wirklich ein Forschungszentrum, egal, einen Ableger eines von Cambridge hier installieren oder selber ein international renommiertes Forschungszentrum haben?
Wir könnten auf die Suche gehen nach Forschungseinrichtungen und sie auch herlocken, die würden auch kommen. Und wir würden viel Geld ausgeben und die Wirtschaft fragt sich dann, ja, wofür denn? Ist nicht verzahnt, wird nicht verschmolzen, wenn man so angeht. Man kann es aber anders angehen. Und zwar, man kann, oder ich sage mal, für mich ist irgendwo ein Rezept logischerweise auch mal aufgemalt worden. Und zwar, wenn man unsere Kompetenzen sichtbar macht. Also wir haben Kompetenzen im Land. Und die muss man sichtbar machen. Jetzt am Beispiel Klimahaus, wie wir es vorhin genannt haben. Das ist doch nichts Besonderes. 10 Jahre, dass unsere Firmen, die Baufirmen und so weiter, Klimahaus schon bauen können, die Materialien, das ist ja nichts Innovatives, nichts Neues. Ja? Wenn wir heute sagen, ich will bauen mit Gesundheit, ich will bauen, dass ich ein Wohlbefinden habe, das wäre was Innovatives, was mehr. Ne? Der Klimahaus ist ja nichts. Aber was ist gemacht worden? Es ist eine Kompetenz, marketingmäßig sichtbar gemacht worden. Ja. Und jetzt wird man auf einmal interessant. Ja? Mhm. Jetzt hat man auf einmal Interesse in der Jugend, in der Ausbildung, in der ganzen Bildungsschiene. Man wird attraktiv für Leute, für Menschen und für Firmen. Mhm. Aber dann muss man sich einmal sagen, für wen möchte ich attraktiv sein? Will ich in erster Linie für Menschen attraktiv sein, für junge Leute und dann für Unternehmen, kommen die dann automatisch. Und Unternehmen kommen nur, wenn man ein attraktives Standort und Umgebung hat. Das heißt, da spielt sehr wohl Forschung und Entwicklung dann eine Rolle. Aber ich glaube, man muss mal anfangen, die Kompetenzen sichtbar zu machen, dort rein zu investieren, dass das Bildungssystem auch in der Richtung sensibilisiert wird, dass die jungen Leute Interesse haben dazu, dann kommt automatisch Forschung und Entwicklung dazu und um das herum bilden sich dann wieder Unternehmen.
Aber das müsste schon von oben vorgegeben werden. Das ist eine politische Aufgabe, oder soll das nicht einfach entstehen von, ist das nicht
Unternehmergeist?
Der Klimahass ist nicht von oben gekommen.
Ja,
von daher geführt. Aber sichtbar machen es dann schon auch die Unternehmen, wenn sie wissen, dass sie das jetzt sichtbar zu machen hätten.
Ja, aber unabhängig davon, ob es soll oder nicht soll. Also wenn es von unten kommt, sehr schön, wenn es nicht von unten kommt, dann kann es halt von oben, das kann von beiden sein, dann kriegt man sich auch einfach. Die Frage ist mehr, wir haben einen riesen Landeshaushalt. Und wenn wir über das Finanzgesetz 2007 reden, das heißt, ja, wir müssen schauen, wir haben genau gleich viel Geld, real und so weiter und so fort, wir müssen ein paar Sachen rückstellen, das heißt, wir geben alles aus. Und trotzdem sind nicht 35 Millionen für erneuerbare Energien stehen zur Verfügung. Und wenn ich jetzt irgendwie das von der Warte des Wirtschaftstreibenden oder noch extremer von der Warte des Aktienhändlers betrachten würde, wie Sie, Herr Felder, vorher gesagt haben, wir haben eine niedere Produktivität, eine niedere Rentabilität etc. Dann sage ich euch, ich werde doch nicht dieses ganze Geld in Staatsanleihen investieren, die mir 2% haben, weil ich daneben eigentlich in 10% investieren könnte. Also das ist einfach eine Frage, was bringt mir das langfristig und vermehre ich damit eigentlich mein Kapital, was ja eigentlich meine volkswirtschaftliche Basis ist. Und wir haben so einen hohen Haushalt, aber wieso sollte der Haushalt nicht wachsen? Also der ist ja nicht nur zum Erhalt da, sondern der sollte ja weiter mitwachsen. Und da in die Richtung denke ich. Und natürlich sind solche Wege zur Spitzeninitiative zu werden sehr lange, aber es gibt ja Business Schools wie die IMG in der Schweiz, die vor 20 Jahren überhaupt nicht so groß war, oder die Business School in Barcelona, die vor 15 Jahren kein Mensch gekannt hat und die jetzt zu den Top 3 in Europa gehört. Also ich meine, Unternehmen ist gar nichts und die Amerikaner zeigen es uns eigentlich immer wieder. Und ich glaube, wenn man
man braucht auch ein Forschungszentrum und man braucht auch eine Uni, die in enger Verbindung ist, sagen Sie, um wirklich jetzt da weiterzukommen.
Ich glaube schon, man kann sich nicht alles selbst erfinden. Ich glaube also,
da haben wir einfach jetzt mit der Uni Bozen, Eurag noch relativ wenig, das sind halt junge Institutionen oder junge Forschungszentren.
Ja, die sich aber auch, also das Eurag muss sich ja das Geld auch selbst suchen und die beteiligen sich ja, also soweit ich weiß, auch an internationalen europäischen Forschungsprojekten, um das Geld zu haben, um solche Dinge auch weiterzusuchen. Aber es könnte einfach noch mehr Geld zur Verfügung stellen.
Ja. Es ist vielmehr, dass ich möchte jetzt nicht von die Eurag oder in die Eurag reden, aber in der Eurag ein wirtschaftsnahes Thema ist die Energie. Das ist erst vor kurzem gegründet worden. Andere Forscher und Entwicklung ist nicht drin für die Wirtschaft. Ja. Wir haben andere Forscher und Entwicklungseinrichtungen hier im Land. Das haben wir schon. Aber ich glaube, worum es auch wirklich gehen muss, ist, dass man so eine technologiepolitische Matrix macht. Das ist so der österreichische Begriff dazu, weil ich auch immer ein bisschen über die Grenze schaue, wie machen es uns ja vor, wie es läuft. Ja. Und wenn man hier anreichert, eine Universität, aber dann, ich spanne den Bogen ein bisschen weiter, nicht nur Universität, sondern auch generell die Ausbildung. Wir haben auch die Gewerbehochschule, wie die HTL in Österreich. Wir haben auch das duale Berufsausbildung, ja, die uns schon einen entsprechenden Bildungshumus bringt. Ja, wie der Herr Laduna vorhin gesagt hat, nicht alle müssen jetzt Universitätsabgänger sein. Es muss aber eine fundierte Ausbildung da sein. Und wenn man sich für bestimmte Kompetenzen und Sektoren platziert, dann kann man dort
diese Ausbildungsschiene, diese Unternehmensschiene, diese Netzwerke von Unternehmen, die Forschung und Entwicklung und Programme, Projekte darin aufmachen und auf einmal bist du interessant. Auf einmal bist du so interessant wie die Business School in Barcelona und so weiter.
Aha, aha. Ja, weil ich frage mich schon, also wenn wir von sonst geredet worden ist, es gibt, soll jetzt auch eine Agentur gegründet werden, die Unternehmen anziehen soll, also die BLS, die den Wirtschaftsstandort Südtirol vermarkten soll. Und ich meine, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir da in einem wahnsinnigen Wettbewerb stehen. Und wir haben nur, wenn man zum Beispiel unter Google Wirtschaftsstandort Südtirol eingibt, kommt die Kanzlei vom Herrn Dr. Brandstätter als erster Treffer, bezeichnenderweise. Und in Tirol kommt man zu einer tollen Homepage, die den Wirtschaftsstandort Tirol mit, was hat er, über 18 Quadratkilometer Gewerbe- und Industriegrund, Technologiezentrum in jedem Bezirk.
Das
ist schon Webseite. Da ist die Frage, was schreiben wir dann drauf im Moment, wenn wir Unternehmen anziehen wollen? In Tirol kurze Behördenverfahren, unternehmerfreundliches Steuersystem. Also das müssen wir schon immer, und das ist jetzt Tirol, gell? Und dann gibt es noch Europa und dann gibt es noch Asien. Und, also wir müssen schon immer überlegen, dass es da auch noch genügend Mitbewerber auf dem Markt gibt, die auch die Leute wollen, wie wir und die Firmen und so weiter. Aber ich will jetzt keine Visionen zerschlagen, aber ich weiß nicht, wie.
Ja. Ich glaube, dass wir in Südtirol sehr viele Leute und sehr viele Unternehmen haben, die machen würden, wenn man sie nur lassen würde. Wir haben in Südtirol viel zu viel Steuerung von oben und viel zu viel Beiträge von oben, wenn sie auch in den letzten Jahren stark gekürzt worden ist. Wir haben viel zu viele Pläne. Es gibt in Südtirol, ich glaube, 70, 80 Pläne in der Hand. Zum Beispiel ein Landeshandwerksplan, der ist einmal ausgearbeitet worden, wer spricht von dem, der liegt irgendwo in einer Schublade. Ich glaube nicht, dass der nochmal hergenommen wird. Industrieplan, das ist der einzige Landesentwicklungsplan, hört man, Lehrer, ja, Landesraumordnungs- und Entwicklungsplan, den hört man hier. Die anderen Pläne, die sind alle in der Schublade, die verstauen das. Das sind so wie die 5-Jahrespläne in der ehemaligen DDR. Aber ich glaube, man müsste die Leute einfach einmal mehr machen lassen, wenn man hört, dass bei uns Firmen 5, 6, 7, 8 Jahre auf eine Zuweisung warten von einem Industriegrund. Ja, ich frage mich, wer das hinführen soll. Ich frage mich überhaupt, warum die Leute überhaupt noch hier bleiben in Südtirol, weil sie eben, wie viele gesagt haben, heute Südtirol verlitten sind, wieder Michael selber von der
Firma. Das ist auch, glaube ich, wirklich ein emotionaler Faktor.
Ich sage, also betriebswirtschaftlich müsste ich längst schon meine Koffer packen und irgendwo anders produzieren, aber in Zukunft wird das eben vermehrt passieren, wenn man von dieser, wir haben von oben eine Lenkung. Es ist ja, wenn man einem Schweizer zum Beispiel erklärt, dass es für uns nicht möglich ist, ein Quadratmeter Industriegrund zu kaufen, sondern dass man zu einer Behörde gehen muss, ein Gesuch machen und die stuft einen dann in eine Rangliste ein und sagt, ja, du, 2000, du kriegst doch 800. Ja, so ist es aber bei uns und wir merken das gar nicht mehr. Wir haben ein System, wo andere sagen, das gibt es ja nicht, dass das in Mitteleuropa heute noch gibt. Die glauben alle, das wäre mit dem Fall des Eisernen Vorhangs also runtergegangen. Aber jetzt gibt es das noch. Und wenn man die Leute ein bisschen mehr machen ließe, ohne zu unterstützen, einfach Visionen, dort Schwerpunkte setzen, wo man sagt, wo wollen wir hin? Und da gebe ich Anstöße und dann lasse ich die Leute machen. Weil auch mit Universitätsgründern, ich war jetzt bei einer Veranstaltung, da war der ehemalige österreichische Botschafter in China und der hat gesagt, hat dort berichtet, in China werden zurzeit 1000 Elite-Universitäten gegründet. Und Elite-Universitäten, das sind nicht Universitäten, wo die Elite, das heißt die Einkommenselite studiert, sondern die geistige Elite. Mhm. Und wir haben in Südtirol, ich habe nichts gegen Stützlehrer, aber wir haben hunderte von Stützlehrern und das ist auch gut so. Wir haben keinen einzigen Förderlehrer in unseren Schulen. Und ich habe es selbst erlebt, mein Sohn ist also nicht übermäßig begabt, aber der, als er vor 10 Jahren oder mehr jetzt schon in der Mittelschule war, der hat gesagt, ich kann nicht lernen, denn da sagen die Leute, du bist ja Streber. Ja? Der hat sich richtig bemüht, manchmal eine schlechte Arbeit zu schreiben. Man sieht es ja auch, die Mädchen sind deshalb auch viel besser in der Schule. Aber wir haben so ein Klima, in dem also die Leistung eigentlich nicht belohnt wird. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr schädlich ist für uns.
Jetzt, wenn jemand von Ihnen nicht wirklich dringend was dazu sagen würde, möchte ich einfach nochmal ins Publikum fragen.